Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Die zwei Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, wenn es ums Thema Bus geht. Erstens, du fährst wirklich Bus bei der VAG? Ist das nicht nur ein Gag für deine Sendung im Radio? Und danach kommt dann die Frage, ja und wann kann man einmal mit dir mitfahren? Und bei dir?
Und bei mir sind die zwei häufigsten Fragen, was, du bist Gleisbauer? Und die zweite ist, wann macht ihr das? Nachts? Nur nachts?
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Busfunks. Mein Gast heute, ihr habt es ja gerade schon ein bisschen anklingen hören, ist Leiter des U-Bahn-Gleisbaus bei der VAG. Er hat auch einen Namen, er heißt Norbert Eckert. Herzlich willkommen.
Hallo Stefan.
Also, wir haben uns auf ein Du geeinigt. Die Fragen, die mir gestellt werden, die kann ich ganz schnell beantworten. Ja, ich fahre wirklich Bus bei der VAG und zwar nicht nur fürs Radio. Ich erwähne es zwar ab und zu mal in meiner Sendung bei Antenne Bayern, aber darum geht's gar nicht, sondern mir geht's eigentlich darum, meinen Kindheitstraum zu leben. Und Busfahrer war schon immer mein großes Thema. Und ja, ich fahre wirklich ganz normal Linienbus bei der VAG. Mittlerweile schon so lang, dass ich meinen Führerschein schon verlängern muss. Das muss man alle 5 Jahre und der läuft jetzt schon ab. Und die zweite Frage, ja und wo kann man dann mal mit dir mitfahren? Also bis jetzt war es ja eine Linie, meine Lieblingslinie, weil das meine Schulbuslinie war. Aber ich erweitere jetzt meinen Horizont. Ganz neu lerne ich jetzt neue Linien dazu. Das wird noch ein bisschen dauern und es werden auch nicht alle sein. Aber ich habe jetzt die Linie 53 bin ich schon gefahren und die Linie 51. Und demnächst steht die Linie 70 auf dem Programm. Meistens fahre ich sonntags aktuell. Also wenn ihr am Sonntag im Bus fahrt und wenn ihr das Gefühl habt, oh mein Gott, ist das ein gut aussehender und vor allem ein sehr guter Busfahrer, der merkt man ja gar nicht, wenn der anfährt, es ruckelt ja gar nicht, dann bin es höchstwahrscheinlich ich. Nein, also übertrieben, aber ich gebe mir wirklich große Mühe und vielleicht sehen wir uns mal an einem Sonntag im Bus. Würde mich sehr, sehr freuen. So Norbert, und jetzt musst du die zwei Fragen beantworten. Also, die erste Frage, die dir immer gestellt wird, ist wie? Es gibt bei der VAG einen Gleisbau für die U-Bahn. Ja, das gibt's wirklich, ne?
Ja, tatsächlich gibt's einen U-Bahn-Gleisbau. Und da bin ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Uns nimmt man eigentlich nicht so wahr, weil, um die zweite Frage schon ein bisschen vorwegzugreifen, ja, meistens in der Nacht tätig sind, aber man will es kaum glauben, nachts in der U-Bahn. Da sind ganz, ganz viele Menschen unterwegs, die sich um die Instandhaltung kümmern. Und ein großer Teil davon übernimmt auch der U-Bahn-Gleisbau. Und das machen wir Nacht für Nacht. Unter der Woche sind wir da am Start.
Wie entwickelt man denn, du bist mittlerweile der Leiter des U-Bahn-Gleisbaus, wie entwickelt man eine Leidenschaft für diesen Beruf, für den Gleisbau?
Fangen wir mal ganz, ganz am Anfang an. Ein Stück weit bin ich ja da auch reingerutscht. Das war, ich habe hier im Unternehmen ja gelernt. Bin dann anschließend 2 Jahre bei der VAG schon untergekommen, habe was komplett anderes gemacht, habe mich um Aufzüge und Rolltreppen gekümmert bei einer anderen Meisterei. Und dann kam ich als Jungfacharbeiter zum U-Bahn-Gleisbau. Ja, dann war ich dort und dachte mir, okay, schauen wir uns mal an, eine gewisse Zeit. Und aus einer gewissen Zeit wurden jetzt fast 24 Jahre mit meiner Lehrzeit, 20 Jahre davon im U-Bahn-Gleisbau. Die Leidenschaft war, ich bin da hingekommen, wir haben super spannende Werkzeuge, wir haben einen riesen Fuhrpark, ein Stück weit auch ein kleiner Männerspielplatz, wenn man das so sagen kann. Frauen macht es bestimmt genauso Spaß, aber wenn man mal in so einer Arbeitsdock sitzt und sie fahren darf und dann auch irgendwann selber fährt, ist das, glaube ich, mindestens genauso spannend, als wenn man mit dem Bus unterwegs ist.
Jetzt kannst du mal aufzählen, was alles unter diesem Überbegriff U-Bahn-Gleisbau dazugehört.
Wenn die Gleise mal verlegt sind, dann geht eigentlich unser Job los, weil den kompletten Neubau, den machen wir nicht selber. Den macht die Stadt Nürnberg mit Fremdfirmen und sobald das Gleis liegt, übernimmt es der U-Bahn-Gleisbau und dann geht die Instandhaltung los. Die U-Bahn ist mittlerweile 52 Jahre alt, also die Arbeit geht uns nie aus. Wir überarbeiten die Gleise, wir schleifen sie, wir machen Wartungsarbeiten an den Weichen. Die müssen wir 2x im Jahr müssen wir an jede Weiche. Wir haben in Nürnberg ja nicht nur eine klassische U-Bahn, die unter der Erde fährt, sondern wir haben auch Strecken, die im Freien sind. Da müssen wir die Verschlüsse umstellen der Weichen von Sommer auf Winter. Eine Schiene ist aus Metall, die zieht sich zusammen und dehnt sich aus, je nach Jahreszeit. Das heißt, auch die Verschlusseinrichtungen der Weichen müssen eingestellt werden auf Sommer und Winter.
Was sind Verschlusseinrichtungen von Weichen?
Jede Weiche hat einen Weichenantrieb, der elektronisch läuft. Oder wir haben in Nürnberg auch verschiedene Weichenantriebssysteme, elektronisch, hydraulisch oder elektrisch. Und damit die Weiche vernünftig umlaufen kann, gibt es ein Weichengestänge. Auf jeder Seite der Weiche gibt es eine Verschlusseinrichtung, die ist aus Metall. Da läuft eine Klammer in Verschlussgehäuse, die Weiche wird arretiert, der Antrieb merkt, die Weiche ist umgelaufen, das Stellwerk bekommt eine Meldung, die Weiche ist im Verschluss. Über die Leitstellentechnik wird das Ganze dann freigemeldet und dann kann der Zug oder die Lok oder das schienengebundene Fahrzeug die Weiche erst befahren.
Okay, stellt der U-Bahn-Fahrer die Weichen aus der U-Bahn ein oder werden die voreingestellt oder wie ist das?
Nee, das läuft bei der U-Bahn komplett anders wie bei der Straßenbahn. Bei der U-Bahn gibt es eine Leitstelle, die kann die Weichen aus der Ferne stellen. Die werden auch zugsicherungstechnisch überwacht und somit auch unsere mechanischen Einrichtungen an der Weiche.
Das war jetzt so mal grob alles um die Weiche rum. Was gehört noch bei euch dazu?
Naja, wir sind nicht nur der klassische Gleisbauer. Jeder hört Gleisbau und denkt sich, um Gottes Willen, die verlegen jeden Tag nur Gleise. Ja. Das ist überhaupt nicht unser Fall. Alles, was in die U-Bahn muss, was nicht mehr über einen Aufzug oder über eine Rolltreppe oder mit Manneskraft runtergetragen werden kann, kommt über unseren Betriebshof in Langwasser. Das heißt, wenn ich in die Vergangenheit schaue, wir haben sämtliche logistischen Transporte, sprich Fahrtreppen, Aufzugstempel, eine Neubaustrecke eröffnet worden ist, da haben wir das Catering runtergebracht. Wir machen Profilmessfahrten im Neubau, da kommen auf unsere Arbeitshänger, kommt ein Gestell drauf, wo das Lichtraumprofil eines U-Bahn-Tunnels kontrolliert werden kann, ob auch keine Einbauten da sind, die am Ende des Tages stören würden, wenn dir der U-Bahn-Zug das Gleisbett befährt. Die Bauwerke, die U-Bahn ist 52, das Bauwerk ist älter geworden, die ganzen Fachabteilungen um uns rum halten das in Schuss. Und sobald man mit einer Leiter nicht mehr an die Decke kommt, braucht man einen Hubsteiger, eine Arbeitsbühne.
Und das muss alles erstmal darunter.
Muss alles darunter und das kommt alles bei uns über den Betriebshof. Da sind wir immer mittendrin, statt nur dabei und unterstützen natürlich auch tatkräftig.
Also so der zentrale Punkt, was die U-Bahn betrifft, ist in Langwasser, ne?
Richtig.
Da ist auch dein Arbeitsplatz.
Ganz genau.
Da, wie sieht's da aus, also wer das noch nicht gesehen hat?
Ja, wir sind ein bisschen abseits vom Schuss. Es ist eine sehr große Lagerfläche, weil natürlich auch Schienen dort gelagert sind. So eine Schiene hat, bevor sie endlos verschweißt wird in der U-Bahn, eine Länge von 30 Meter. Da sind stapelweise Schienen gelagert, Weichenersatzteile werden vorgehalten. Wenn man sich eine Rolltreppe anschaut, wie groß die ist, muss natürlich auch der Platz da sein, dass ein Tieflader hochfahren kann, um die dann vernünftig verladen zu können. Wir haben einen Halbportalkran am Hof, der 8 Tonnen hebt, um auch schweres Zeug verladen zu können.
Was ist ein Halbportalkran?
Ein Halbportalkran ist ein Kran im einfachsten Sinne, der halb portabel ist, also der kann fahren. Der hat eine Kranbahnschiene, die am Boden ist. Und die andere Seite vom Kran ist auf der Halle von unserer Lagerhalle positioniert. Und damit kann man bei uns am Hof fast den kompletten Hof befahren und dann Sachen von den Arbeitshängern auf die Freifläche lagern.
Also worauf das hinausläuft ist, die Gleisbauer haben mit großen Sachen zu tun, ja?
Das ist richtig. Wir haben mit großen Sachen zu tun und ein Stück weit natürlich auch mit schweren Sachen, aber haben mittlerweile ganz viel Hilfsmittel. Wir haben an jeder Arbeitslok einen Kran dran, mit dem wir die Sachen rumladen können. Aber es bleibt schon mal nicht aus, dass man auch mal eine Maschine, die 20 Kilo hat, mit einem Kollegen zusammen durch die Gegend heben muss. Gehört schon auch mit zum Alltag des Gleisbauers.
Du leitest jetzt diese Abteilung noch gar nicht so lang, erst seit einem halben Jahr oder so. Also du bist jetzt quasi von den Gleisbauern aufgestiegen und bist jetzt für den Laden verantwortlich. Wie viele Leute arbeiten da unter dir?
Wir sind aktuell 19 Mitarbeiter in der Abteilung. Und wenn man das runterbricht, haben wir 11 Gleisbauer, 4 Kolonnenführer, 2 Vorarbeiter und einen Systembetreuer, der sich um die ganze Messtechnik kümmert und das System an sich. Und zu guter Letzt meine Position der Leiter der Organisation.
Du hast ja lange zum Team, sage ich jetzt mal, gehört.
Ich hoffe heute immer noch.
Ich höre immer noch, aber jetzt bist du verantwortlich, jetzt bist du der Chef. Wie fühlt sich das für dich an? Was hast du so für einen Eindruck? Sind die Kollegen jetzt netter zu dir, weil du den Urlaubsantrag genehmigen musst? Oder wie ist das Verhältnis so, wenn man plötzlich aufsteigt?
Also nett waren sie schon immer, sind sie heute immer noch. Wir sind viele Kollegen schon viele, viele Jahre mit dabei. Also wir kennen uns seit 15 bis 20 Jahren. Da hat die Situation der neuen Position eigentlich vom Zwischenmenschlichen nicht viel verändert. Wir sind eine relativ junge Truppe. Wir haben natürlich auch 2, 3 alte Hasen. Ich hoffe, wenn sie es hören, sind sie mir nicht böse. Auch noch in der Abteilung, die super, super viel Erfahrung haben. Wir haben Leute, die in Rente gegangen sind. Davon ist der Sohn noch im Unternehmen. Da hat man den Vater schon gekannt. Und deswegen ist es meines Erachtens immer noch auf Augenhöhe. Natürlich als Leiter der Organisation trifft man jetzt mehr Entscheidungen wie früher. Aber bis zum heutigen Tag gab es da keinerlei Schwierigkeiten.
Aber es ist jetzt nicht mehr dein Alltag, einen Blaumann anzuziehen und aufs Gleis zu steigen, sondern du bist jetzt in Meetings und hast viele Besprechungen und musst dann Informationen daraus an dein Team weitergeben und so. Fehlst dir denn ab und zu, jetzt gerade so am Anfang?
Also jetzt mittlerweile muss ich schon sagen, ab und zu habe ich schon ein bisschen so ein weinendes Auge. Ich habe immer gern im Tunnel gearbeitet oder beim U-Bahn-Gleisbau und auch nachts. Im Moment ist es so, dass die Zeit immer weniger wird, dass man da mitmachen kann. Aber ich habe mir eigentlich fest auf die Kappe geschrieben, dass ich, wenn es einen kleinen Slot geht, immer noch mal mit runtergehe und sage, das machen wir noch mit. Haben wir in jüngster Vergangenheit auch gehabt. Wir hatten eine Baumaßnahme, da haben wir mal alle Männer gebraucht. Und dann bin ich mir auch heute nicht zu fein, noch mich in meinem alten Spind zu begeben, den es auch heute noch gibt, um mich umzuziehen und da mal mitzuhelfen, wenn es natürlich die Termine außenrum zulassen.
Was muss man für ein Mensch sein oder was sollte man an Eigenschaften mitbringen, um U-Bahn-Gleisbauer zu werden? Und gleich gefragt, können das Frauen auch machen? Gibt es auch Gleisbauerinnen?
Gleisbauerinnen, fangen wir die Frage von hinten an. Hatten wir bis heute noch nicht. Weiß auch gar nicht, warum genau. Bis jetzt hatte ich nur männliche Kollegen am U-Bahn-Gleisbau.
Also es hört sich halt so an, als wäre es ein wahnsinnig schwerer Job, den eine zart beseitete Frau vielleicht gar nicht so leisten kann, was ja auch ein Vorurteil ist, aber vielleicht ist es so.
Ja, aber ich glaube, wenn man in die Zukunft guckt, klar, in der Vergangenheit war es so, da war es ein sehr männerlastiger Job, der U-Bahn-Gleisbau. Im Moment haben wir, glaube ich, auch nur Sozialeinrichtungen für Männer vorhanden. Aber ich glaube, wenn irgendwann mal in der Zukunft, sag niemals nie, eine ambitionierte Frau, die auch mal gern anpacken möchte.
Gibt es typisch sehr viele.
Gibt es bestimmt genug, muss man sich Gedanken machen und ich sag, warum nicht?
Ja, also was würdest du sagen, was ist ein gutes Profil, um in dem Job glücklich zu werden?
Erstens würde ich mal sagen, sich von der Bezeichnung nicht abschrecken lassen. Dann auf jeden Fall Lust auf was Neues, Lust auf einen super flexiblen Job. Es ist keine Werkstatttätigkeit, wie man es sich als klassischer Mechaniker vorstellen kann. Man geht früh in seine Werkstatt, da ist man den ganzen Tag und macht seine Arbeit, sondern unsere Arbeit ist draußen. Du kommst viel rum, du siehst viele verschiedene Leute. Wir haben durch das, dass wir natürlich auch eine Nische sind, Spezialausbildungen, Lokfahrer. Wer ist mittlerweile Lokfahrer? Also die wenigsten in meinem Bekanntenkreis haben eine Lokfahrausbildung oder sind mal eine Lok gefahren. Mhm. Wenn wir unsere ganzen Maßnahmen machen, haben wir noch spezifische Ausbildungen bei uns. Wir kümmern uns um die Absicherung unserer Baustellen komplett selber. Das heißt, wir arbeiten ja auch teilweise mal vor Betriebsschluss im U-Bahn-Tunnel, wenn auch noch Betrieb ist mit der U-Bahn. Wir sind da alle schon immer gesund rein und gesund wieder raus. Es hat was damit zu tun, wir haben alle eine Ausbildung zum Sicherungsposten. Wenn wir nachts arbeiten, schalten wir den Strom ab. Wir haben alle eine Ausbildung. Das heißt, wir machen die Stromschiene spannungsfrei, bevor wir mit den Arbeiten beginnen. Sind geschult, für dass wir die Arbeit, die wir selber erledigen, auch abnehmen können. Es ist natürlich auch eine Riesenverantwortung, die man da unten Nacht für Nacht den Kollegen überträgt oder die ich auch viele, viele Jahre selber gemacht habe. Wenn wir früh da weg sind, dann kommen in der Früh die Fahrgäste und das sind ja auch unsere Liebsten, die mit der U-Bahn fahren. Und das ist schon immer das, wo ich gesagt habe, was das für mich sehr besonders gemacht hat, auch wenn man ein bisschen abseits vom Schuss ist und vielleicht nicht so gesehen wird, trägt man ja schon einen großen Teil von dem Nahverkehr einfach mit.
Ja, der Grund, warum ihr natürlich nicht gesehen werdet, ist, du hast es gesagt, ihr arbeitet überwiegend nachts, da schlafen die Leute, da fährt auch kaum eine U-Bahn. Und auch im Unternehmen ist es ja so, ne? Auch da sieht man euch relativ selten, weil ihr eben nicht so präsent seid. Ja? Ihr lauft halt nicht tagsüber im U-Bahnhof rum, wo alle sich mit VAG-Jacken treffen, sagen können, ah, servus, da ist der Gleisbauer, sondern ihr kommt dann, wenn alle die meisten, außer die halt Nachtdienst haben, Feierabend haben. Also eine Nachteule sollte man schon auch sein, wenn man da glücklich werden will, weil die klassische Arbeitszeit ist immer noch nachts.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade in jungen Jahren war das auch eine super Geschichte. Wir arbeiten ja aktuell in der Regel 4 Nächte. Also wir haben zwar eine 5-Tage-Woche, wir kommen Montag 2-mal in die Arbeit. Montag früh von 7 bis um 12, dass der Leiter, die ganze Mannschaft sich sieht, wenn Teammeetings gemacht, die Arbeit wird verteilt, Vorbereitungsarbeiten werden gemacht. Und dann geht's Montagmittag nach Hause um 12 und abends um 10 geht's wieder los. Und dann machen wir 4 Nächte. jeweils bis 5:45 in der Früh. Und Freitag früh ist zu 90% eigentlich Wochenende angesagt. Und dann ist Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende. Und jeder war mal jung, ich bin's heute noch. Ich habe das schon auch sehr genossen in jungen Jahren, wenn man sagt, Freitag früh, Wochenende, Freitagabend, Samstagabend ist man mal ein bisschen unterwegs. War schon auch eine schöne Zeit.
Auf der anderen Seite hast du 3 Kinder.
Richtig.
Wie alt sind die?
Fangen wir an, die größte ist 15, ist die Lara. Die mittlere ist die Samira mit 12 und der kleine Paul mit 2 Jahren, der Nachzügler.
So, du bist seit, sagen wir mal grob, einem halben Jahr Leiter dieser Abteilung. Das heißt, die anderen Jahre warst du im Nachtdienst.
Richtig.
Wie hast du das mit der Familie unter einen Hut bekommen? Wie hast du das mit deinen Kindern gemacht? Wie konntest du das mit deiner...
Naja, also nachts schlafen ja deine Kinder. Also es waren ja auch...
Ja, du schläfst tagsüber.
Richtig, aber es gab ja auch Vorteile von der ganzen Geschichte. Du kommst früh nach Hause, wenn die Kinder klein sind. Bei uns, wir waren beide berufstätig. Kinder gehen in die Kindergrippe. Der Papa kommt nach Hause, der Papa kann die Kinder auch mal in die Kindergrippe fahren. Und dann sind sie ja aufgehoben. Dann wird geschlafen und ein bisschen Selbstdisziplin, wenn man hat, dann steht man halt nach 6-7 Stunden wieder auf. Und dann ist man ja auch ein vollwertiges Mitglied der Familie. Und wenn abends dann alle schön zu Bett gehen, dann ist man wieder los. Es ist natürlich auch spannend und vielleicht für manchen auch nicht so einfach umsetzbar. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
Mhm. Hält es möglicherweise sogar die Beziehung frisch? Oder was hat deine Frau oder Freundin, weiß ich, bist du verheiratet?
Freundin.
Was macht die beruflich?
Meine Freundin ist bei Siemens Healthineers und macht dort Export und Control
tagsüber,
richtig, und macht hier ihren Job. Und manchmal ist es ja auch vielleicht von Vorteil, wenn man auch mal ein bisschen seine Freiräume hat, jeder für sich.
Wenn ich deine Freundin jetzt hier hätte und würde die fragen, wie hast du diese Zeit mit den Nachtdiensten vor deinem Norbert erlebt, was würde sie sagen?
Ich würde sagen, es ist auch mal schön, wenn man seine Ruhe hat. Also wir haben eigentlich eine sehr schöne Zeit miteinander, aber ich glaube, das genießt man schon,
ja, wenn
man auch jeder mal seine Zeit für sich hat.
Und hat man, letzte Frage zu dem Thema, was mich noch interessiert, hat man nachts, wenn man daran gewöhnt ist, die gleiche Energie wie ein Mensch, der daran gewöhnt ist, nachts zu schlafen und tagsüber zu arbeiten? Also kann man das vergleichen? Bist du genauso wach und fit und energiegeladen oder ist es nachts eine andere Leistungsfähigkeit, die sich da entwickelt?
Ich glaube, das ist schon eine andere Leistungsfähigkeit. Wir Menschen sind dafür da, eigentlich tagsüber zu arbeiten oder tagsüber wach zu sein und nachts zu schlafen. Man merkt schon, dass man vielleicht nicht die 100% über die komplette Zeit geben kann.
Ist aber normal.
Ist ganz normal. Aber
war ich hier eingeschlafen, ist noch keiner.
Nee, ist noch keiner eingeschlafen. Wir haben noch keinen im Tunnel vergessen. Es sind alle mit rausgekommen. Wenn wir Baumaßnahmen haben, da haben wir zu tun.
Ja.
Da wirst du auch nicht müde.
Ja.
Es gibt aber natürlich auch Tätigkeiten, wo du nicht bis zum Umfallen arbeiten musst, sondern wo auch vielleicht mal Kontrolltätigkeiten da sind, wo man was anschaut. Dann läuft man mit dem Kollegen nachts durch den Tunnel. Das sind ja auch solche Sachen, die wir machen.
Gibt's da Sicherheitsfangnetze? Darf man nicht alleine in den Tunnel nachts oder so? Oder wie ist es da? Seid ihr immer zu zweit, wenn der dann in den U-Bahn-Tunnel reinläuft oder läuft er auch ganz alleine?
Also wir sind in der Regel schon zu zweit. Es gibt die Möglichkeit, dass du auch alleine eine Begehung machst. Dafür gibt es dann Totmann-Funkgeräte, dass wenn du in die U-Bahn gehst, dann musst du natürlich gewisse Sicherheitsvorschriften beachten. Darf kein Zugbetrieb da sein. Aber wir schauen schon, dass wir nicht so einsam und verlassen nachts durch die U-Bahn laufen. Bei uns ist eigentlich immer Gruppenarbeit, dass du bist die wenigste Zeit alleine. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Das ist natürlich heute manchmal ein bisschen anders, wenn man alleine im Büro sitzt. Ist aber, die Jungs sind ja immer noch da. Wenn man zum U-Bahn-Gleisbau geht, wenn man dort ist, wird man immer sehen, du siehst einen Gleisbau eigentlich nie alleine.
Und du hast natürlich den Vorteil, du stehst nie im Stau, im Berufsverkehr.
Richtig.
Wenn du kommst, dann ist...
Du darfst selber fahren.
Okay, Norbert, jetzt lass uns mal über das Gleis an sich sprechen.
Ja.
Also die U-Bahn hat vor kurzem ja 50 Jahre gefeiert. So alt sind auch die Gleise, logischerweise. Was verschleißt an einem Gleis? Also wenn ich es mir jetzt so anschaue, so ein Gleis, dann habe ich als Laie gar keine Ahnung, was passiert mit diesem Gleis.
Naja, durch das über das Gleis natürlich eine U-Bahn fährt, die auch ein Metallrad hat, verschleißt der Schienenkopf. Je nachdem, wie ein Gleis verbaut ist, ob es gerade verbaut ist oder in einem Bogen mit einer Überhöhung, sind natürlich unterschiedliche Kräfte auf das Gleis. Je nachdem verschleißt das Gleis schneller oder langsamer. Wir haben aber auch Liegedauern von einer Schiene Wenn wir uns Langwasser uns anschauen, da gibt es noch Gleise, die sind seit dem ersten Tag drin. Die haben wir noch gar nicht getauscht.
Das ist, aber die meisten Gleisabschnitte wurden schon mal getauscht in den 50 Jahren.
Das ist natürlich das, was unsere Arbeit immer sicher hält. Wir haben immer was zu tun. Auch wieder dieses Jahr haben wir Gleisbaustellen. Und sobald wir in den Tunnel kommen, machen wir die auch komplett selber. Das heißt, wir fahren unsere Gleise auf die Baustelle, wir laden sie da unten ab, lagern sie zuvor, haben natürlich immer einen gewissen Zeitslot, wo wir das machen. Meistens in der Ferienzeit, wo dann doch die fahrgastärmere Zeit ist. Da bekommen wir unsere Bauzeiten. Zum Beispiel, das Jahr bauen wir Plattenrothenburger um. Da haben wir so 500, 600 Meter Gleis. Die müssen erneuert werden. Die machen wir in den ersten zwei Wochen im August. Jetzt schon haben wir die Termine festgezurrt. Es gibt natürlich eine Bauabteilung bei der U-Bahn, wo das angemeldet wird. Es werden Konzepte entwickelt, die Fahrgäste werden informiert und dann ungefähr so sechs Wochen zuvor geht es dann von U-Bahn-Gleisbau los. Dann werden da nachts Schienen hingefahren, die werden abgezogen vom Arbeitshänger mit einem Stahlseil. Da wird an der Altschiene und an der Neuschiene auf dem Hänger wird ein Stahlseil verbunden. Dann wird mit der Lok über eine Rutsche das 30-Meter-Gleis abgelassen. Oder wenn es zu Aachen-Bogen ist, haben wir Aufbauten für unsere Arbeitshänger, zu Laufkatzen, die man schieben kann mit Stahlseilen dran. Und dann wird es von Hand abgekurbelt und abgeladen.
Kann man sich ein Gleis vorstellen wie ein Reifen, so ein bisschen, der an Profil verliert mit der Zeit? Und wenn es runter ist, dann muss man es austauschen?
Ungefähr so kann man sich das schon vorstellen. Wir messen auch einmal im Jahr das komplette Schienennetz. Wir haben feste Messpunkte in der U-Bahn. Das ist auch Vorschrift. Da müssen wir einmal im Jahr eine Schienenkopfhöhenmessung durchführen. Dann haben wir natürlich Statistiken, wie schnell verschleißt unser Gleis, wann müssen wir was ungefähr tauschen. Und da haben wir ungefähr so immer eine Vorschau vor in fünf Jahren. Wir wissen, das machen wir 24, 25, 26, was muss wann getauscht werden. Und sobald wir an die 19 mm verschleißt des Schienenkopfes kommen, muss das Gleis getauscht werden.
So, und dann habt ihr aber was, das hat der Autofahrer mit seinem Autoreifen nicht. Du hast nämlich einen Freund, der nennt sich Spenozug und der schleift die Gleise. Richtig. Kann man das so sagen?
Genau, der schleift die Gleise. Der tut uns ein Stück weit den Unterhalt erleichtern. Schon seit vielen, vielen Jahren kommt der Spenozug zu uns nach Nürnberg. Mittlerweile.
Wo kommt er her? Also was heißt das?
Fangen wir mal damit an, genau. Die Firma Speno ist eine Firma aus der Schweiz mit hauptsächlich italienischer Besatzung. Immer ganz witzig, eine ganz witzige Truppe. Die kommen zu uns nach Nürnberg, arbeiten dann insgesamt 20 Schichten in der U-Bahn über einen Zeitraum von 4 Wochen. Da arbeiten wir dann nochmal Freitag auf Samstag. Und da wird dann nach einem vorgefertigten Plan, wir beginnen meistens Ende des Jahres mit einer Streckenbegehung. Da schauen wir uns die Gleise an, machen eine In-Augenscheinnahme, tun einen Plan entwickeln, wo müssen wir was schleifen, weil man sieht den Schienen schon noch an, wenn Fehler auf der Schiene sind. Und damit wir...
Also Unebenheiten.
Unebenheiten, oder? Das sind wie so Wellen auf der Schiene oder es gibt kleine Risse am Fahrkopf, was jetzt überhaupt nicht dramatisch ist, wenn man sie bearbeitet zeitnah. Aber würden wir so einen Schleifzug uns nicht holen und sagen, wir überschleifen die Gleise, würden diese Risse immer weitergehen, irgendwann kommen Ausbrüche, dann musst du viel mehr wegschleifen und da holen wir uns einmal im Jahr einen Schleifzug nach Nürnberg und machen das.
Und dann fahren die da drüber, machen alles wieder schön glatt und dann... flutscht es wieder.
Ja, vom Prinzip her ja. Das ist aber eigentlich schon ein Riesenkoloss. Hat ungefähr 290 Tonnen Gewicht. 24 Schleifsteine sind verbaut. Wir haben ungefähr in der Stunde so 300 Fertigmeter.
Also 300 Meter schafft 300 er in der Stunde.
Genau, fertiges Gleis. Da kann man sich vorstellen, dieser Zug, wenn der unten arbeitet, braucht ungefähr so 7 bis 8 Überfahrten in Schrittgeschwindigkeit.
Ach, hin und her, hin und her.
Hin und her, genau. Der verstellt seine Schleifmotoren und schleift dann verschiedene Facetten an die Schiene. Weil eine Schiene ist, wenn du sie dir genau anschaust, nicht einfach ein plattes Stück wie eine Tischplatte, sondern die hat verschiedene Radien und Winkel. Und das ist das Sollprofil und das schleift dieser Zug da wieder hin. Wahnsinn. Und natürlich, wenn man hört Schleifen, Funken in der U-Bahn, ist ja nicht nur damit getan, wir schleifen und dann gehen wir wieder, sondern wir müssen ja zuvor auch einen gewissen Brandschutz betreiben. Wir sind bei der ganzen Aktion mit 13 Mitarbeitern vor Ort. Das heißt, wir haben eine Arbeitslok mit dabei, die hat 15.000 Liter Wasser geladen. Die ist dafür da, um nach dem Schleifen erstens mal Brandschutz zu betreiben und den ganzen Schleiftrick wieder zusammenzuspülen, damit auch alles danach wieder schön sauber ist. Zuvor haben wir eine Löschlok, kann man sagen, eine Arbeitslok mit einem 5.000 Liter Wasserfass drauf. Da sitzt ein Mann an einem Zero an der Spritze und zuvor werden alle Einbauten, die irgendwie in einer Form brennbar sind, bewässert. damit der Zug, wenn er natürlich dann seinen 24 Schleifsteinen die Schiene profiliert, da unten, dass da nichts zum Brennen anfängt.
Wahnsinn. Das passiert alles nachts. Die Schweizer kommen auch und die bringen ihr Ding da, bringen die mit.
Das passiert alles in der Nacht.
Ja, das ist, stell mal vor, was da alles passiert in den U-Bahn-Bahnhöfen und in den Tunnels, werden wir alle schlafen. Das ist ja irre. Das ist Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, was vor allem, was da auch alles dazugehört und an was man da alles denken muss. Ist schon mal passiert? Gab es schon mal einen akuten Fall? Also gibt's sowas, dass plötzlich auf der U1 zwischen Plärrer und Hauptbahnhof ist ein Gleis kaputt? Die U-Bahn kann jetzt da nicht mehr fahren? Gibt's sowas?
Es gibt sowas, zum Glück nicht oft.
Durch was wird es dann ausgelöst?
Das Material hat eine gewisse Ermüdung. Manchmal kann man da auch nicht zu 100% reinschauen. Wir haben natürlich einen Stützpunktabstand. Das Gleis ist ja verschraubt mit dem Boden. Wir haben in Nürnberg eine feste Fahrbahn. Und zwischen den Stützpunkten könnte das Gleis auch im allerschlimmsten Fall mal reißen.
Okay.
Ist erstens mal nicht tragisch, also ist keine Gefahr in Verzug. Sobald es gemerkt wird, verständigt die Leitstelle den U-Bahn-Gleisbau, dass irgendwelche auffälligen Geräusche wahrgenommen wurden. Wir haben eine Bereitschaft, jede Woche, die kompletten Wochen im Jahr, zwei Mann, die zu Hause sind nach ihrer Arbeit mit dem Diensthandy in der Hand. Und sollte irgendwas sein, werden sie angerufen und dann gehen wir dahin, schauen uns das an und verlaschen das Ganze.
Wie lang dauert es, wenn es schnell gehen muss, bis so ein Stück Gleis ausgetauscht ist? Was würdest du grob sagen?
Also wenn es ganz schnell gehen muss, ich kenne aus meiner Vergangenheit einen Fall, da hatten wir das mal am Plärrer. Da hatten wir einen Gleisbruch, Samstagmittag, haben sie uns angerufen. Dann sind wir dahin und 6 Stunden später ist das alles wieder vergessen gewesen.
Wow.
2 Kollegen werden angerufen, dann geht es zum U-Bahn-Gleisbau. Der eine Kollege ruft den anderen an, dann wird eine Truppe zusammengestellt. Dann wird aufgeladen, dann kommen 6 Meter Schiene runter, 2 Schweißungen, Gleis raus, Gleis rein und dann fahren wir wieder.
Ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge so eine Modelleisenbahn und ich versuche das jetzt alles irgendwie so auf die echte Größe und auf die echte Schwere und auf die echte Dimension zu bringen, weil du redest so drüber, als wäre das eine Kleinigkeit. Oh, 6 Stunden haben wir das Stück Gleis ausgedacht. Aber das.
Ja, tatsächlich. In der Gleisbauerwelt sind 6 Meter Gleis so nicht viel. Wenn wir so eine Baumaßnahme anschauen, die wir so 2-3 Mal im Jahr haben, da machen wir dann schon so Länge 500-600 Meter, wenn man sich das vorstellt. Eine Schiene, der Meter hat ungefähr 50 Kilo. Dann ist
50 Kilo, mehr nicht?
Nee, 1 Meter Schiene, 50 Kilo.
Jetzt lass uns mal noch über dich persönlich reden. Dein Opa und Vater, auch beide VAG, oder?
Beide VAG.
Und beide Busfahrer?
Beide Busfahrer.
Was ist denn schiefgelaufen? Also die sind mir ja viel näher als du jetzt mit deinem Gleisbau.
Ja, das stimmt. Ja, was ist da schiefgelaufen? Das war eigentlich auch nie wirklich getriggert von daheim. Du bist Bu, du musst zur VAG. Am Ende des Tages ist es ja doch so gekommen, wie es gekommen ist. Weil es vielleicht ein Stück weit, war es vielleicht auch ein Selbstläufer, vielleicht in die Wiege gelegt, wie man heutzutage sagt. Irgendwann nach der Schule war das Thema sicherer Arbeitgeber. Ich komme ja aus Erlangen. Mama und Papa waren immer sehr junge. Du sollst das tun, was dir Spaß macht.
Mhm.
Und wenn du in Erlangen groß wirst, dann gibt es eigentlich nicht viele Alternativen. Entweder gehst du zu Siemens oder du gehst halt zur VAG oder zur Stadt.
Ja. Hast du nicht bereut?
Nö, dass da mein Papa und mein Opa auch schon bei der VAG waren. Und damals noch die EWAG, die heutige Energie, ein super schönes Ausbildungszentrum neu eröffnet hatte. Und mein Bruder auch gerade zur selben Zeit dort gelernt hat.
Aha.
War natürlich, durch das er seinen Führerschein hatte, musste ich ja dann auch nicht gucken, wie ich hinkomme. Das war ein Selbstläufer. Dann habe ich halt hier mich beworben. Habe ich angefangen als Industriemechaniker. Mit meinen zarten 15 Jahren damals.
Okay.
Und damals war das noch eine ganz andere Zeit wie heute. Du hast ja schon in der 8. Klasse angefangen, wie jetzt bei mir. Ich war damals auf der Hauptschule. Habe ich geguckt, wo gibt's eine Lehrstelle? Da war eine Lehrstellenknappheit. Ich glaube, wir hatten damals über 200 Bewerber noch für die Stellen. Und dann am Ende des Tages habe ich zum Glück eine bekommen. Dann war festgestanden, nach meiner Ausbildung gibt's einen 13-monatigen Arbeitsvertrag. Das war damals so geregelt. Naja, und dann war die Ausbildung warum? Und ich war 13 Monate, hieß es, naja, Norbert, da haben wir einen Vertrag für dich. Ich so, okay, damals hieß es, naja, gibt es Planstellen, wo können wir denn hin? Und dann ging es zur Fördertechnik für Aufzüge und Rolltreppen. Dann habe ich das gemacht, 13 Monate, dann wurde ein Jahr verlängert, dann war ich das zweite Jahr da. Dann war es zur damaligen Zeit, ich glaube, das ist heute immer noch so, gesetzlich 2-mal verlängern und dann entweder fest oder gar nicht. Planstellen gab es zu der damaligen Zeit nicht so viel. Und dann kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, war kurz vor Weihnachten. Ich habe mich damals arbeitssuchend gemeldet, 3 Monate bevor der Arbeitsvertrag ausläuft, weil es keine Planstelle gab. Dann habe mich die damalige Personalabteilung angerufen, kurz vor Weihnachten, und hat gesagt, naja, Herr Eggert, wir hätten eine Stelle für Sie am U-Bahn-Gleisbau. dachte mir so, okay, so, naja, dann machen wir halt.
Ja, und die so, gleichen Vorteile
genau, gehabt am Anfang. Richtig, ja. Und es waren die gleichen Vorteile. Und dann bin ich dort gelandet. Und der Fahrdienst, so wie ihn mein Vater und mein Opa über die ganzen Jahre lieben gelernt hat, war irgendwie, das habe ich nie gedacht. Ich war immer eher der handwerkliche Typ.
Also das hätte dich gar nicht, das hätte auch nie so kommen können.
Genau.
Wie alle, nahezu alle Abteilungen, sucht auch ihr dringend Nachwuchs. Ne? Es gibt offene Stellen auch in deiner Abteilung. Jetzt bewerben, jetzt was Neues ausprobieren?
Auf jeden Fall. Aktuell haben wir offene Stellen bei uns, auf die man sich auch gerne bewerben kann. Auf der Internetseite der VAG ist auch das Stellenprofil nochmal niedergeschrieben. Die Kontaktdaten, man kann sich online bewerben und sollte an dem Tag, wenn man mal reinschaut, keine Stellenausschreibung von uns drinstehen, einfach mal eine Bewerbung schicken. Nichts für die Ewigkeit. Heutzutage sage ich, ich habe mich auch weiterentwickelt. Dadurch ist eine Stelle frei geworden. Wir wissen nie, was die Zukunft bringt. Leute entwickeln sich neu, machen mal eine andere Sache. Deswegen immer mein Appell auch, wenn man Lust hat, was Neues zu machen, in einem jungen Team mitzuarbeiten, auch mal eine Lok zu fahren, gerne bewerben.
Also wir werden auf alle Fälle alle, wenn wir U-Bahn fahren, das nächste Mal vor den Gleisen stehen, dran denken, was möglicherweise letzte Nacht hier wieder alles los war. Wirklich ein sehr, sehr spannender Einblick in eine Welt, die die meisten von uns nicht kennen. Nachts ist der Teufel los in der U-Bahn, haben wir jetzt gelernt, vom Leiter des Gleisbaus, von Norbert Eckert. Vielen Dank für deinen Besuch. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin und bleib ein sympathischer Chef, so wie du jetzt bist, machst du zumindest den Eindruck. Danke.
Super, danke fürs Gespräch.
Dass du da warst.